Ich selber habe kein Auto, versuche aber regelmäßig meinen Vater von einem E-Auto zu überzeugen. Seine Schwester ist Anfang des Jahres umgestiegen. In Schleswig-Holstein wächst zwar das Netz der Ladesäulen, doch in der Bevölkerung scheint sich ein ähnlicher Trend nicht zu bestätigen. Woran es hakt, hört ihr gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 30. Mai. Ich bin Tilman Wrede und habe euch diese Themen mitgebracht. Flensburgerin Cordula Peters lebt seit 30 Jahren mit einer Spenderlunge. Diese Outdoor- und Sommerkinos gibt es 2024 in Schleswig-Holstein und Hamburg und wir schauen auf die Fußball-EM in Deutschland. Aber jetzt erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Das Netz der Ladesäulen für E-Autos in Schleswig-Holstein wächst kontinuierlich. Doch deren Zahl ist längst nicht alles, um den Ausbau der Elektromobilität im motorisierten Individualverkehr zu beschleunigen. Mein Kollege Frank Jung weiß, wo die Ursachen dafür liegen, dass die Kaufbereitschaft für E-Autos nicht so groß ist.
Kritisiert wird häufig ein Wirrwarr an verschiedenen Bezahlsystemen und auch, dass es unterwegs ziemlich teuer sein kann, seine E-Batterie aufzuladen. Also da werden häufig pro Kilowattstunde 60 bis 70 Cent verlangt. Und wenn man das mal dann so Pi mal Daumen umrechnet, ist das schnell doppelt so teuer, als würde man einen Verbrenner unterwegs mit Benzin oder Diesel auftanken. Dann gibt es die Hürde, dass E-Autos schlicht vielen Leuten zu teuer sind, zumindest seitdem die recht üppige Kaufprämie ja abgeschafft worden ist.
Öffentlich zugänglich seien inzwischen rund 5000 Ladepunkte in Schleswig-Holstein. Nach Schätzung der Koordinierungsstelle Elektromobilität SH wurden im Land mindestens 100.000 private Ladepunkte errichtet. Das Gefühl vieler Autofahrer, dass es unterwegs zu wenige Ladesäulen gäbe, lasse sich faktisch nicht belegen. Gleichwohl werde dieser Aspekt in Umfragen immer wieder geäußert. Frank, welche Lösungen sieht das Land, um die E-Mobilität voranzubringen?
Zum einen in mehr Komfort, nämlich dahingehend, dass das Netz der öffentlich zugänglichen Ladesäulen weiter ausgebaut wird, auch mit Landesförderung. Ja, und dann verweist das Land darauf, dass ab dem 1. Juli eine neue Form der Ladesäulenverordnung gilt. Und die bringt die Verpflichtung mit sich für die Anbieter, dass zumindest an neuen Ladesäulen überall relativ einfach mit Kreditkarte oder Bankkarte bezahlt werden können muss.
Eine Übersicht zu den öffentlichen Ladepunkten in Schleswig-Holstein hat mein Kollege übrigens auch erstellt. Ihr seht sie im Artikel in der Beschreibung und gehört habt ihr Frank Jung aus der SH-Redaktion. Die Flensburgerin Cordula Peters lebt seit 30 Jahren mit einer Spenderlunge. Heute ist sie 56 Jahre alt. Sie ist sich sicher, dass sie damit die Frau in Deutschland ist, die am längsten mit einer gespendeten Doppellunge lebt. Schon als Jugendliche hat Cordula Peters immer wieder Lungenentzündung. Nachdem sie jahrelang nicht wusste, was ihr fehlt, erhält sie im Jahr 1992 die Diagnose. Sie hat Bronchiektasen. Das sind Erweiterungen der Lunge, in denen sich Sekret sammelt. Irgendwann habe es nicht mehr viele andere Möglichkeiten als eine doppelseitige Lungentransplantation gegeben. An diese Zeit erinnert sie sich noch sehr gut.
Ich erinnere mich noch genau an diesen befremdlichen Moment, als mein damaliger Seelsorger in der Klinik mir einen Vorschlag machte. Er riet mir eines Tages, ich könnte ja Briefe schreiben an die Menschen, denen ich noch etwas sagen wolle. Im Falle meines Todes könnte ich somit diesen Menschen noch einmal Danke sagen oder mir etwas von der Seele schreiben. Diese Idee schien mir absurd. Kämpfte ich doch hier um mein Leben und nicht um meinen Tod. Aber nach und nach schien es mir sinnvoll, diese Briefe zu schreiben, um vielleicht eine Art Abschluss zu finden. Es waren die schwersten und aufwühlendsten Briefe meines Lebens. Aber als ich diese Briefe geschrieben hatte, fühlte ich mich irgendwie befreiter. Ich hatte das Gefühl, ich bin bereit für den schweren Weg, der wahrscheinlich vor mir lag. Ich brauchte diese Briefe zum Glück nie abschicken und habe sie auch nach der Transplantation vernichtet.
Im März 1994 wird sie auf die höchste Dringlichkeitsstufe in Europa gesetzt. 3 Wochen später bekommt sie eine neue Lunge, doch die erste Lunge ist unbrauchbar und enthält Bakterien. 3-mal stößt ihr Körper das Organ akut ab. Bis heute nimmt Cordula Peters Immunsuppressiva, damit ihr Körper die Lunge nicht als fremd erkennt. Ihre ganze Geschichte und wie es ihr heute geht, lest ihr auf saz.de. Schauen wir, was heute sonst noch wichtig ist in Schleswig-Holstein.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Die 36 Jahre alte Katharina Misk ist im März 2022 aus der Ukraine geflohen. als die Kämpfe in ihrer Nähe immer heftiger wurden. Inzwischen ist sie in Quickborn integriert. Die 36-Jährige beobachtet die Folgen inzwischen schon in ihrem Freundeskreis. Katharina ist mit Russisch aufgewachsen, heute spricht sie nur noch Ukrainisch, auch mit ihren Eltern und Freunden, mit denen sie vorher Russisch gesprochen hat. Den Namen von Wladimir Putin spricht sie nicht mehr aus. Und würde sie denn in ihre Heimat zurückgehen? Wenn morgen Frieden wäre in der Ukraine, dann wohl schon, sagt sie. Je länger der allerdings auf sich warten lasse, desto schwieriger werde es. Sie sagt, mein Sohn kann sich an die Ukraine kaum noch erinnern. Er hat hier Freunde, spricht schon ganz gut Deutsch und wird im September eingeschult. Am 14. Juni startet die deutsche Nationalmannschaft in die Heim-EM. Viele Fans hoffen dabei auf eine ähnliche Stimmung wie bei der WM 2006. Mein Kollege Kevin Dittmann hat mit der Sozialwissenschaftlerin Dr. Judith von der Heide gesprochen. Wodurch sich die Fanszene auszeichnet, ob ein Sommermärchen 2.0 gelingen kann und welche Gefahren der sportliche Patriotismus birgt. Darüber haben sie gesprochen. Eine Aussage davon habe ich euch mal mitgebracht.
Dass plötzlich 2006 wieder viele Deutschlandfahren oder überhaupt nationale Bekundungen und so möglich waren, lag ja auch vor allem am Eventcharakter der WM. Ne? Also dass da vor allem so viel war mit, es ging in Sport. Also man konnte es so ganz stark labeln, dass man jetzt plötzlich Fahnen schwingt und so. Und es eben jenseits von, irgendwie jenseits eben markieren von Nationalismus oder so. Ne? Gleichzeitig ist es aber durchaus natürlich schon hochproblematisch, weil die Grenze zwischen Patriotismus und Nationalismus und was damit auch mitkonstruiert wird, sät natürlich schon starken Samen für dann eben Nationalismus, eine Konstruktion von wir gegen die anderen. Also da ist schon ganz viel Problematisches drin.
Für mehr Aussagen von ihr schaut in den Artikel in der Beschreibung oder hört rein in unseren EM-Podcast. EM 2024, die Suche nach dem Sommermärchen. Mit Sascha Sievers und mir. Da geht es in der heutigen Folge um die Fanbindung zum DFB und über Nationalpatriotismus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nie wieder 7.15 Uhr schon in die Schule müssen. An der Jakob-Struwe-Schule in Horst wird der Schulbeginn auf 8 Uhr verlegt. Das hat eine AG ausgearbeitet und nun geändert. In der AG saßen Schüler, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Eltern und die Schulleitung. Auch der 60-Minuten-Unterricht ist nun Geschichte. Was sich noch ändert an der Jakob-Struwe-Schule, lest ihr im Artikel, den ich euch verlinkt habe. Sommer, Mondschein, Kino. Die Outdoor-Kinosaison 2024 steht in Schleswig-Holstein und Hamburg in den Startlöchern. Von Kiel über Relling bis hin zur Schanze in Hamburg. Wir haben die Sommerkinos für euch gesammelt. Schaut mal in den Artikel in der Beschreibung. Das eine große Übersicht. Die Europawahl steht an. Unsere Videoredaktion hat den Handycheck mit den SH-Spitzenkandidaten der Parteien gemacht. Auf unserem Instagram-Kanal seht ihr die Ergebnisse. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Freitag, den 31. Mai ab 5.30 Uhr. Alle Themen wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.